Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium, im Kapitel 12, die Verse 20 bis 26. Auch einige Griechen waren anwesend. Sie gehörten zu den Pilgern, die beim Fest Gott anbeten wollten. Sie traten an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn mir einer dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn mir einer dient, wird der Vater ihn ehren. Amen. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, wir sind mitten in der Passionszeit, Fastenzeit. Wir begleiten Jesus auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zur letzten Entscheidung, auf dem Weg zu seinem Tod, auf dem Weg der Verherrlichung, wie Johannes immer wieder das Martyrium Jesu beschreibt. Opfer als Verherrlichung? Das klingt doch sehr widersprüchlich, aber eins nach dem anderen. Es ist unruhig in diesen Tagen in Jerusalem. Als Jesus in Jerusalem einzieht auf einem Esel, dem Königssymbol, jubelt ihm die Menge zu. Das verstört die jüdischen Autoritäten. Sie trachten Jesus schon seit seinen letzten zeichenhaften Taten nach dem Leben. Aber die Jünger scharen sich weiter um ihn. Um Jesus, sie folgen ihm, folgen seinen Ausführungen und sind überzeugt von ihm. Viele Menschen wollen in Jerusalem das Passafest im Tempel feiern. Sie kommen aus allen Herren Ländern, in denen auch in der Antike schon jüdische Gemeinden lebten. Aber auch Jesus interessiert die Menschen. Er zieht die Menge an. Neugier, Interessen, Betroffenheit und Bewunderung mag die Menschen inspirieren, sich mit ihm auseinanderzusetzen, ihn anzuhören, ja, vielleicht ihm auch nachzufolgen. Zwischen der großen jüdischen Gemeinde und ihren Vertretern, den Pharisäern und Schriftgelehrten, den Priestern und vor allem dem Hohepriester dieses Jahres und der Gruppe um Jesus entsteht erbitterte Konkurrenz. Griechischsprachige Juden oder Griechen, die sich der jüdischen Gottesvorstellung verflüchtet fühlen, kommen von weit her und wollen im Tempel zum Passafest dabei sein. Aber als sie von dem berühmten Mann, dem Mann Jesus, hören, wollen sie ihn auch sehen und sich von ihm persönlich ein Bild machen oder auch ihn anbeten. Zu einem berühmten Mann geht man nicht so einfach. Da fragt man an. So fragen sie einen der Jünger, Philippus. Der sagt es Andreas, dem Bruder von Petrus, der Jesus noch näher steht. Und dann gehen beide zu Jesus und sprechen mit ihm. Und der, anstatt sich huldvoll der Menge zu zeigen, mit dem Griechen einen anspruchsvollen intellektuellen Dialog zu führen, seinen Fans gegenüberzutreten, redet Jesus wie so oft von ganz was anderem. Worüber? Darüber später noch. Noch einmal zu den Griechen. Wer von so weit herkommt, um in Jerusalem anzubeten, hat ein existenzielles Interesse an Glauben, Spiritualität, Hoffnung. Er setzt viel Geld, Zeit und Energie ein, um zu seinem geistlichen Ziel zu gelangen. Der berühmte Tempel in Jerusalem, das Passafest, die jüdische Frömmigkeit Sie ziehen Menschen aus aller Herren Länder an. Sie wollen im Tempel anbeten. Das griechische Wort dafür heißt proskynein. Das Verb heißt übersetzt, sich niederwerfen wie die Hunde vor ihrem Herrn. Oder übertragen, niederkniend huldigen, fußfällig verehren, anbeten, unterwürfig grüßen. Kennen wir das? In Indien sehen geheilte Patienten ihren Arzt im Leprahospital, in dem sie behandelt und operiert worden sind. Vor lauter Dankbarkeit und emotionaler Überwältigung werfen sie sich auf den Boden und versuchen, seine Füße zu küssen. Der Arzt ist seltsam berührt und versucht, die Patienten abzuwehren. Sie aber wollen ihm einfach Ehre erweisen und Respekt vor seiner Kunst und seiner Autorität zeigen. Bei afrikanischen Völkern ist es Sitte, wenn der Stammeschef auftaucht, von der Straße herunterzugehen und sich direkt flach vor ihm in den Staub zu werfen, egal was für Kleider man anhat, ob Festtagskleidung oder Alltagskleidung. In Asien kennt man diese Geste als Kotau. Auch hier liegt man mit dem Gesicht voraus, mit dem ganzen Körper flach auf dem Boden. Katholische Priesteranwärter werfen sich vor ihrer Erhebung in den Priesterstand flach auf den Boden vor dem Altar, um sich dann weihen und in den Stand des katholischen Priesters erheben zu lassen. Absolute Demut, absolute Unterwerfung, aber auch absolute Dankbarkeit gegenüber der Autorität des Arztes, des Stammesführers, des Bischofs und natürlich Gottes, der durch die persönliche Niederwerfung geehrt werden soll. Ich für mich habe diese Geste noch nie jemandem gegenüber gezeigt und ich vermute bei Ihnen auch noch nicht sehr, sehr viele. Also es ist schon ein sehr starker Ausdruck, ein körperlicher Ausdruck. Anbeten wollten die Griechen und sie vermuten in Jesus offenbar auch eine anbetungswürdige Person, die mit Gott zu tun hat. Ja, was sagt Jesus? Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Er weiß oder vermutet, was auf ihn zukommt, sein Martyrium, das Opfer seines Lebens. Im Johannesevangelium wird immer wieder davon gesprochen, dass das Leben und Sterben Jesus der Verherrlichung seines Vaters dient und dass Gott seinen Sohn durch die Verherrlichung ehrt. Opfer als Ehre? Für uns ist doch Opfer Entsagung, Leiden, Niederlage oder bewusste Inkaufnahme von Nachteilen, um sich hinzugeben. Wie ein Fußballer, der ein technisches Foul provoziert, weil ihm der Gegner ihm mit dem Ball davonrennen will. Er riskiert mit diesem Foul vom Platz gestellt zu werden. Letztendlich opfert er sich quasi für die Mannschaft auf, denkt er. Jesus sagt den beiden Jüngern und den Griechen mit ihnen, ich gehe jetzt den Weg der Verherrlichung. Mein Opfer steht bevor. Es berührt mich immer wieder, wie intensiv das Johannesevangelium darauf beharrt. Jesu Opfer muss sein. Es dient der Verherrlichung Gottes und der Verherrlichung des Sohnes zugleich. Pro nobis, also für alle. Solche gewaltige Deutung gibt Johannes diesen Ereignissen. Mit seiner Opfervorstellung verbindet Jesus eine ganz schlichte, eingängige Ethik in einem Bild aus der Landwirtschaft. Das Weizenkorn muss sterben, um Frucht zu bringen. Was sagt er damit? Ich, Jesus, das Weizenkorn muss in die Erde. Ich muss sterben, ich muss beerdigt werden. Nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Ich werde Frucht bringen. Die Frucht ist, dass Jesus den Tod besiegt hat und uns Menschen alle Schuld vergibt. Und daraus lernen wir, ihr, die ihr Jesus nachfolgen wollt, ihr müsst sterben, wenn ihr Frucht bringen wollt. Ihr müsst euch aufopfern, wenn ihr wirklich sinnvoll leben wollt. Wenn ihr ihm nachfolgt, bringt das nicht Ruhm, Ehre und Anerkennung, sondern ihr müsst gewärtig sein, euer Leben zu verlieren. Wenn ihr euch krampfhaft an euer Leben, euren Besitzstand, eure Familie, eure Heimat klammert und nur danach trachtet, dann könnt ihr alles verlieren. Wenn ihr frei und unabhängig mit eurem Leben, eurem Besitzstand, eurer Gesellschaft umgeht und deren Pflichten und Engführungen nicht in allem folgt, sondern in Kritik und Zustimmung, im Widerstand und Ergebung euren eigenen Weg in der Nachfolge Jesu geht, dann werdet ihr gewinnen. Sinn, Erfüllung, Vollendung. Und wie auch man immer es verstehen mag, letztendlich das ewige Leben bei Gott. Das ist unser Lohn. Im einfachen Opfer alles zu fassen, so hat Jesus sich verstanden und das auch seinen Nachfolgern nahegelegt. Sie sollen nun aus der demutsvollen Niederwerfung vor der Autorität der Proskynese aufstehen und handeln in einer Welt voll Widersprüche, ohne die Garantie, mit ehrfurchtsvollen Gesten vor den Großen dieser Welt deren Zuneigung und Anerkennung zu gewinnen. Nein, Nachfolge heißt, sich in der Welt und für die Welt einzusetzen, selbst unter Gefahr von Leben und Gesundheit. Diese Welt ist nicht alles. Das kann zum Burnout führen oder zur endgültigen Anerkennung in und bei Gott, dem Vater Jesu Christi. Wollen wir uns dahin auf den Weg machen? Manchmal zögere ich, aber ich finde die Vorstellung sehr attraktiv und nachahmenswert. Ob die Griechen in unserer Geschichte das auch so gesehen haben oder die Jünger Jesu oder wir Christen heute. Der Lohn dafür, den hat Jesus auch beschrieben. Er, der Gesalbte, der Christus, der Messias. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn mir einer dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn mir einer dient, wird der Vater ihn ehren. Welche Konsequenzen im persönlichen Leben aus der Nachfolge Jesu gezogen werden, das muss jeder von uns für sich selber herausfinden. Sie können daraus bestehen, sich genügen zu lassen, dass wir Brot und Nahrung und ein Dach über dem Kopf haben. Mehr braucht es nicht, auch nicht ständiges Wirtschaftswachstum zur Ausbreitung von Gottes Schöpfung. Sie können darin bestehen, sich in die Stille und in das Schweigen zurückzuziehen, sich meditativ Gott annähern zu versuchen, ohne dass gleich große Zeichen und Wunder geschehen werden. Und sie können zuletzt auch darin bestehen, dass man mit seinem Opfer dazu beiträgt, die Welt immer wieder auf ihr Ende in und bei Gott zu verbessern und vorzubereiten. Denn dieser Christus wird durch sein Opfer und durch die Verherrlichung des Vaters wie des Sohnes in all seiner Herrlichkeit wiederkommen, am Ende aller Zeit. Dessen bin ich gewiss, und so spreche ich Amen. So soll es sein. Das in die Erde.